Eigentlich, meine Damen und Herren, ist alles gesagt. Mit den Worten meines Vorredners und wir können zum nächsten Gang übergehen. Herr Oberbürgermeister, liebe Gildemeister, liebe Gildnerinnen und Gildner, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin ganz besonders gerne nach Dortmund gekommen, auch aus zwei persönlichen Gründen. Der eine Grund ist ein romantischer Grund. Als ich noch Studentin war, war mein erster Freund ein Student hier in Dortmund. Dachgeschoss in Dortmund-Dorstfeld haben wir eben geklärt. Anderthalb Zimmer, Kohleofen. Und es war wirklich sehr romantisch. Und ich erinnere mich sehr gern daran. Der zweite Grund. Der zweite Grund hat mit meiner Mutter zu tun. Eine mittlerweile schon ältere Dame, der ich erzählt habe, dass ich nach Dortmund fahre und habe ihr erzählt, was ich mache und wer denn schon so alles hier war und der Dalai Lama und Frank-Walter Steinmeier und Joachim Gauck, bei dem ich übrigens gestern Nachmittag auf dem Sofa saß und wir haben 2 Stunden debattiert über Russland. Und sie guckt mich so an und sagt, ach Mensch, Kind, gar nicht so schlecht, vielleicht wird ja noch was aus dir. Also, in diesem Sinne darf ich Sie begrüßen und mich bedanken, dass ich hier sein kann, um über ein großes Thema zu sprechen. Ich möchte Sie dabei allerdings weder mit Weltuntergangsszenarien noch mit Wir schaffen das belästigen. Ich glaube, für das Erste ist ein Präsident in den USA inzwischen zuständig. Das andere wäre wohl ja, eher blauäugig. Beides zusammen wäre vermessen. Ich möchte gern zu Ihnen als Journalistin und als Bürgerin sprechen, als eine vielleicht realistische Optimistin voller Sorgen. Nicht zuletzt auch, was meinen eigenen, oft auch so aufgeregten Berufsstand und sein Selbstverständnis betrifft. Ein Berufsstand, der aber, seien Sie versichert, besser ist als sein Ruf und besser ist, als er manchmal selbst tut. Seit 2014 ungefähr sprechen wir nun jährlich von Zäsurenjahren und in gewisser Weise ist es richtig. 2014 stellte der russische Präsident Wladimir Putin mit der Annexion der Krim und einer verdeckten, nicht offiziellen militärischen Intervention im Osten der Ukraine, also eines anderen souveränen Staates, die europäische Sicherheitsordnung nachhaltig in Frage, jene Ordnung, die wir uns in Europa nach Ende des Kalten Krieges gegeben haben. Seitdem, das ist ein großes Problem für uns, zeigt sich Russland eher Bedrohung denn als Partner. 2015, Sie erinnern es, die Flüchtlinge kamen über die Balkanroute und auf einmal offenbarten sich in diesem Europa, in dieser Europäischen Union Risse, die wir vielleicht in dieser Form gar nicht für möglich gehalten hätten. Nationalpopulistische Bewegungen wurden populär. Staatspräsidenten, Regierungschefs in Mitgliedstaaten der Europäischen Union sprachen und sprechen von illiberalen Demokratien, als ob es sowas gäbe, eine illiberale Demokratie. Und wir verspüren einen merkwürdig milden Blick auf autoritäre Herrscher. 2016, Sie erinnern es natürlich, der Brexit, wir gehen abends ins Bett und wachen morgens mit dem Brexit auf und dann auch noch die Wahl von Donald Trump. Kein Wunder, dass nun über das Ende der Demokratie gar des Westens debattiert wird. Das Ende der Demokratie und das Ende des Westens ist bislang ausgeblieben, wie die Wahlergebnisse in den Niederlanden und bei aller Vorsicht, wir wissen nicht, was morgen passieren wird, aber wie die Tendenzen in Frankreich und wir auch zeigen, auch scheint die AfD bei uns eher zu verlieren als hinzuzugewinnen. Und doch, wir stecken fest in einer atemberaubend schnellen Abfolge von hochkomplizierten und komplexen Krisen. Das geht von Bahnhöfen in Innenstädten bis hin zur großen Welt. Das Gefühl von Sicherheit ist uns verloren gegangen. Das Gefühl, dass wir unseren Kindern eine bessere Zukunft hinterlassen und dass es unsere Kinder vielleicht mit allergrößter Wahrscheinlichkeit besser haben als wir selbst. Dieses Gefühl ist uns verloren gegangen in den vergangenen Jahren. Von einem neuen Kalten Krieg ist die Rede. Terrorismus scheint Alltag zu werden. Und dann machen sich moderne Autokraten wie Erdogan und Putin auf den Siegeszug. Und auf der anderen Seite des Atlantik, in Washington und anderswo, vollzieht sich eine amerikanische Tragödie, in der wir als Europäer und als Deutsche sehr viel mehr sind als Statisten. Dabei schien doch so eine großartige Idee auf dem endgültigen Siegeszug, meine Damen und Herren, das, was man im Englischen Liberal Order nennt. Keine Sorge, ich mache jetzt hier keinen Wahlkampf für die FDP, sondern Liberal Order ist die freiheitliche Ordnung des Westens, kurz der Westen, der in seinem Kern geografisch den transatlantischen Raum, genauer gesagt den Nordatlantik, umfasst. Und dieser Westen begründet sich oder gründet auf einer gemeinsamen Sicherheit, die bislang vor allem von den Vereinigten Staaten garantiert worden ist und gründet auf gemeinsamen politischen und gesellschaftlich-kulturellen Werten. Dazu gehören universell geltende Menschenrechte, wie sie niedergelegt sind in der Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen. Presse- und Meinungsfreiheit gehören übrigens dazu. Gewaltenteilung natürlich, Rechtsstaatlichkeit, demokratisch eingehegte Macht, freie Märkte, freie ökonomische Entwicklung und in jedem Fall der Grundsatz, dass das Recht stärker ist als die Macht. Kurzum, wir dachten, so ein historischer Fortschritt ist möglich, allen Krisen, allen Kriegen, allen Unwägbarkeiten zum Trotz. Und dass der zivilisatorische Mainstream dieser Entwicklung, dass wir das waren, der Westen. Es gibt einen Beweis dafür, der Beweis ist Europa. Wie kann man es kleinreden, diese großartige Idee, dieses großartige Projekt, so wie es der damalige britische Premierminister Winston Churchill, ausgerechnet Churchill, 1947 in einer Rede in Zürich skizziert hatte, 2 Jahre nach Kriegsende, als er davon sprach, dass sich eine Europäische Union schaffen müsse. Eine Europäische Union, in der dann das Empire Großbritannien natürlich außen vor bleiben würde, davon hatte er nicht gesprochen. Sondern seine Idee war, dass sich eine Europäische Union gründet auf einer wachsenden Freundschaft zwischen den einstigen Erzfeinden Frankreich und Deutschland. Die Europäische Union ist, wer darf das kleinreden, ein gewaltiges Friedensprojekt. Wir sind der Beweis dafür, dass es funktioniert. Und nach 1989, nach dem Fall der Mauer, sollten sich Frieden und Wohlstand weiter nach Osten ausdehnen, nach Ostmitteleuropa. Es sollte damit auch eine gewisse Sicherheit an Russlands Westgrenze geschaffen werden. Dafür bekam die Europäische Union, es ist gerade mal, ich glaube, 5 Jahre her, den Friedensnobelpreis. Und doch 5 Jahre später manifestiert sich das, was der amerikanische Politikwissenschaftler und Historiker Larry Diamond als Rezession der Demokratie beschreibt und bezeichnet. Ich denke dabei immer an so eine Art Knochenschwund. Das ist, dass etwas immer weniger wird und dass man glaubt, man könne gar nichts dagegen tun. Warum denn jetzt und warum sagen in dieser Intensität? Weil wir spüren, dass wir uns die Probleme der Welt nicht mehr vom Hals halten können? Weil uns Syrien genauso betrifft wie Umweltprobleme in China? Ja, sicher ist das eine Erkenntnis. Ich glaube, die andere Erkenntnis hat mit etwas Grundsätzlicherem zu tun. Dass wir nämlich erleben, dass es in diesem Prozess den einzelnen Staaten als Staaten besser geht, im Lauf der Zeit immer besser gegangen ist. Allerdings gilt es nicht für alle Menschen. Für all die Menschen, die von Hillary Clinton im Wahlkampf einmal so ganz schrecklich als Deplorables bezeichnet worden sind, als vergessene, überflüssige wie Menschen. Und es sind viele und sie sind überall, sie sind in allen Ländern. Und sie spüren den Druck, den Konkurrenzdruck, sie spüren die Unsicherheit und sie spüren Ungerechtigkeit. Sie spüren Globalisierung als Bedrohung und das ist es für Sie auch, für Sie und Ihre Kinder. Das Zerbröseln dieser ganzen alten Gewissheiten manifestiert sich für viele in der Anwesenheit sogenannter Fremder, in der Sorge vor Verlust von Heimat, in der Sorge vor Verlust von Identität. Noch mehr, ich glaube, dass wir erst jetzt richtig spüren und erst jetzt richtig erfahren, was die globale Finanz- und Euro- und spätere Euro-Krise in unseren Ländern angerichtet hat. Diese Finanzkrise, vorläufiger Höhepunkt einer seit in Wahrheit Jahrzehnten andauernden Entwicklung, die ich so beschreiben würde, dass die Globalisierung irgendwann von Kapitalismus in Geiselhaft genommen worden ist und dann mit dem Turbomotor eines globalisierten Finanzkapitalismus versehen worden ist. Sie verzeihen diese klassenkämpferischen Akzente, weil natürlich jedes Land seine eigenen Bedingungen, sein eigenes Regelwerk hat. Aber insgesamt, denke ich, bleibt doch wahr, dass sich vor allen Dingen in den vergangenen 8 Jahren gezeigt hat, dass der Sozialvertrag zwischen Menschen und Staaten, eine der ganz großen Errungenschaften des 19. Jahrhunderts, übrigens beginnend ganz wesentlich hier im Ruhrgebiet Ende des 19. Jahrhunderts, dass dieser Sozialvertrag mehr und mehr erodiert. Benachteiligte bleiben zurück, Reichtum und auch politischer Einfluss konzentrieren sich immer weiter oben. Und es ist dabei letztlich nur eine Ironie der Geschichte, dass die Menschen in den Vereinigten Staaten zum Retter vor denen da oben ausgerechnet jemanden gewählt haben, der die da oben so schamlos repräsentiert, wie sonst kein anderer. Die Finanzkrise von 2008 aber, sie offenbarte auch die gesellschaftliche Verantwortungslosigkeit einer abgekoppelten globalen Elite. Das zeigen die Bankenkrisen, das zeigen die Panama Papers. Und in gewisser Weise kann das auch so etwas zeigen wie der VW- und der Dieselskandal. Ich finde, es offenbart sich eine moralische Gerechtigkeitslücke, für die die Mehrheit unserer Bevölkerung zahlt. Und wir erleben, massiv beschleunigt durch das Internet, dass sich nun jeder seine Wahrheiten in dieser immer komplexeren und immer ungerechteren Welt zusammenklicken kann. Das wiederum beschleunigt die Erosion des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit. Und so lockt die Rückkehr ins Nationale, wächst die autoritäre Versuchung, der Wunsch nach einfachen Lösungen, nach klaren Grenzen, nach einem in gewisser Weise vertrauten Werteterrain, nach Identität eben. Wir erleben, so hat es Altbundespräsident Joachim Gauck diagnostiziert, eine Flucht vor der Freiheit. Dabei steht der Westen unter Beschuss. Und geschossen wird auch aus Russland. Putins Russland offenbart sich als alternatives Modell zum Westen, als eine postwestliche Ordnung. Und so Sie mögen, führe ich Sie jetzt in einen kleinen Ausflug nach Russland, wie dieses Russland des Jahres 2016 und 2017 sich darstellt. 2016, so kann man es sagen, war Putins Jahr unglaublich erfolgreich, außenpolitisch. In der Ukraine manifestiert sich eine Krise, ein sogenannter eingefrorener Konflikt im Osten der Ukraine herrscht, gibt Putin Einfluss auf die Entwicklung in seinem Nachbarland. Militärische Intervention in Syrien zeigt, dass Russland seine Macht nun auch global projizieren möchte, sich damit auf Augenhöhe stellt mit den Vereinigten Staaten. Wahlsieg in den USA, Donald Trump. Auch wenn es sich dann ganz anders entwickelt hat oder vorläufig ganz anders entwickelt hat. Wir können davon ausgehen, dass sich Putin und seine Umgebung und seine Berater, dass sie sich große Hoffnungen gemacht haben auf den Sieg von Donald Trump. Das hat damit zu tun, dass es eine durchaus persönliche Aversion Wladimir Putins gegen Hillary Clinton gegeben hat. Für ihn war Hillary Clinton die Verursacherin und Mitinitiatorin der Proteste gegen ihn, die in Moskau im Jahr 2011 und 12 stattgefunden haben. Und sie ist, sagen wir, für ihn eine in dem Fall berechenbare Gegnerin gewesen. Trump war das nicht. Sie haben die Nachrichten verfolgt über den möglichen, sagen, Einfluss russischer Geheimdienste auf den amerikanischen Wahlkampf. Sie wissen, der Kongress untersucht dieses Problem. Sie kennen die Einschätzung von 16 oder 17 amerikanischen Geheimdiensten, die übereinstimmend zum Schluss gekommen sind, dass es eine Einmischung Putins in den amerikanischen Wahlkampf zugunsten von Trump gegeben hat. Noch fehlen uns die Beweise, wirklich so harte Beweise liegen noch nicht auf dem Tisch. Deswegen mag ich auch nicht von einem Fakt sprechen, sondern von vielen Indizien, die darauf hindeuten. Für Putin bedeutet das, dass sich spätestens im vergangenen Jahr Russland nun endgültig von den Knien erhoben hat, aufgestanden ist, sich dem angeblich so dekadenten, schwachen und wehrlosen Westen jetzt endlich entgegengestellt hat. Und es scheint, als habe Putin den Kampf um die Seelen der Menschen in seinem eigenen Land gewonnen, aber dass er auch beginnt, dann die Seelen vieler anderer Menschen in Europa zu gewinnen. In Europa gegen dieses angeblich dekadente, schwache Europa, das Flüchtlinge hineinlässt und Souveränität und nationale Ideen aufgibt. Wir können lange darüber debattieren, ob der Westen Russland verloren hat, ob wir im Westen Schuld tragen an dieser Entwicklung. Ich glaube, dass Anfang der 90er Jahre bereits eine große Chance vertan worden ist, denn nach der Implosion, nach dem Kollaps der Sowjetunion ist der Westen ja doch als Sieger des Kalten Krieges sehr schnell zur Tagesordnung übergegangen und hat Russland im Krisenmodus schwanken zwischen Wirtschaftskrisen, zwischen fast bürgerkriegsähnlichen Entwicklungen an seinen Grenzen, schwanken zwischen imperialen Reflexen, gewissen Minderwertigkeitskomplexen und gleichzeitig so einer historischen Missionierungsideologie anhängend. Die haben wir alle alleine gelassen. Ich glaube, diese Vernachlässigung, diese strategische Vernachlässigung durch den Westen war ein kardinaler Fehler. Möglicherweise hätte damals so eine Art Marshallplan des Westens für Russland, wirklich ein langfristig angelegter, geduldig vorangetriebener Unterstützungsplan, Hilfsplan, das ein oder andere in Russland verhindern können. Es hätte sicher dabei helfen können, den Schmerz über den verlorenen Kalten Krieg zu überwinden und hätte ganz sicher dazu beigetragen, den damals noch hoffenden, auf den Westen hoffenden Menschen eine Chance auf Rechtsstaatlichkeit zu geben. Das Hauptproblem lag und liegt aber immer in Russland selbst. Russland war und ist immer von Einzelnen regiert, von Zaren, von Generalsekretären, von irgendwelchen autoritären Präsidenten, aber nie von Gesetzen. Willkür und Korruption sind Herrschaftsinstrument. Die herrschende, lassen Sie es mich so offen und klar nennen, die herrschende Kleptokratie, die ihre Milliarden auf Offshore-Konten in Großbritannien und karibische Inseln schafft, hat Russlands Modernisierungsblockade nur verstärkt. Das Land ist abhängig vom Ölpreis. Es ist abhängig von einer kleinen Elite, die regiert und gleichzeitig die Ressourcen des Landes beherrscht. Innovation, man könnte es fast so sagen, ist ein Fremdwort in Russland. Und so bleibt das Land in der Entwicklung immer weiter zurück. Und was bleibt dann, wenn nicht nationale Größe, Sehnsucht nach dem Imperium? Was bleibt dann, wenn nicht ein Gegenmodell, wahre Werte, wahre orthodoxe, christliche Werte, so wird es in Russland interpretiert, gegen den Westen, gegen das Modell des Westens, das ich eben beschrieben habe. Putins Russland im 18. Jahr nun seiner Herrschaft, im 18. Jahr, und mindestens 6 weitere werden folgen, denn Putin wird ewig leben. Putins Russland ist ein Labor autoritärer Systeme, als ob der Verweis auf diese ganze vergangene angebliche Größe hilft, Probleme zu lösen. Sogenannte Polittechnologen, heißen wirklich so im Russischen, Polittechnologen, schaffen Narrative in den staatlich kontrollierten Massenmedien. Und es herrscht Aggressivität vor in diesen staatlich kontrollierten Medien, eine unglaubliche Schreierei, ein ständiges Tosen, ständige Angst, ständige fast Kriegsgefahr, die beschworen wird. Dazu gehört übrigens auch Putins Dolchstoßlegende angeblich gebrochener Versprechen und Vereinbarungen bei der Wiedervereinigung und NATO-Osterweiterung. Sie werden das in den vergangenen Monaten ja immer wieder auch gehört haben. Die Vorwürfe sind falsch, aber sie werden durch Wiederholung ja letztlich dann doch irgendwie wahrer, weil irgendwie scheint ja doch was dran zu sein, vor allen Dingen, wenn es um angebliche Verschwörungen der Vereinigten Staaten geht, die daran schuld gewesen sind. Immer nur geht es um Feinde, um Gegner und um Feinde. Nicht alles passiert dabei auf Putins Befehl. Aber die Strategie und Taktik der sogenannten hybriden Kriegsführung, noch so ein Wort, das über uns gekommen ist in den letzten Jahren, sie verwirrt zunehmend auch uns und verunsichert unsere Gesellschaften. Wem soll man eigentlich glauben, wenn es massiv und im Dauerbeschuss vor allen Dingen über die sozialen Medien kommt? Soll man der ARD glauben oder vielleicht doch besser diesem modernen, frechen, schicken Fernsehsender Russia Today? Was ist eigentlich wahr? Diese grünen Männchen auf der Krim, waren das vielleicht nicht doch nur Hilfspolizisten? Das malaysische Verkehrsflugzeug MH17, 298 Tote. Vielleicht wurde es doch von den Ukrainern abgeschossen, obwohl es über dem Gebiet der russischen Separatisten abgeschossen worden war und eine ziemlich klare Beweislage herrscht mittlerweile. Der Chemiewaffenangriff in Syrien vor ein paar Wochen, doch nur gestellt, eine Provokation des Westens. Der Tod eines OSZE-Mitarbeiters im Osten der Ukraine, ist gerade mal 10 Tage her, auf eine Panzermine ist er gefahren, eine Provokation. Der Euro, die Flüchtlinge, das angeblich vergewaltigte Mädchen, russische Mädchen, deutsch-russische Mädchen Lisa in Berlin, alles Beweise für die Verderbtheit des Westens. Es tröpfelt und tröpfelt und tröpfelt. Fake News im klassischen Sinn, alternative Fakten, und die Gefahr besteht, dass sie irgendwann zur Wahrheit werden, dass Lüge zur Wahrheit wird, auch bei uns. Russland nutzt alle Möglichkeiten, die technologisch existieren, um diese Botschaften, diese scheinbaren Wahrheiten, Halbwahrheiten, Gerüchte, Provokationen, Schlagzeilen, Emotionen, sagen, in unsere Gesellschaften zu bringen. Das passiert durch den Einsatz von Trollen, den sogenannten Social Bots. Es passiert durch den massiven Einsatz sozialer Medien, Facebook, WhatsApp und so weiter und so weiter. Und Destruktivität, darauf setzt Putins Russland, auch in unseren Gesellschaften, ist eine sehr verführerische Macht. Denn sie spricht die dunklen Seiten an, die es wohl in uns allen gibt. Sie spricht unsere Ängste an, sie spricht unsere Hoffnung auf einfache Lösungen durch starke Führer an. Das Ziel ist, auch hier in Europa, in unseren Gesellschaften, ohnehin verunsichert, weiter Unfrieden zu sehen, Angst und Unsicherheit. Und durchaus möglich dabei, dass eines der taktischen Ziele ist, Kanzlerin Merkel, Anführerin an der Sanktionsfront für russische Augen Kanzlerin Merkel auch im kommenden Wahlkampf zu schwächen. Deswegen gibt es das Foto von Wladimir Putin mit Marine Le Pen. Deswegen wird Frauke Petry, damals noch AfD-Chefin, sehr hochrangig in Moskau vom Parlamentspräsidenten und seinem Stellvertreter empfangen. Und er nutzt unsere Sorge, die sehr deutsche Sorge und die sehr deutsche Angst vor einem Konflikt mit Russland aus. Er nutzt unsere historische Verantwortung. Was haben wir diesem Land angetan im Zweiten Weltkrieg? Diese historische Verantwortung nutzt er aus, um Unsicherheit und Unfrieden zu säen. In Russland übrigens, der ein oder andere wird dort gewesen sein, wird jegliche ernste Gegenöffentlichkeit zensiert und unterdrückt. Das bedeutet nicht, dass es keine gibt, aber sie ist klein, sie ist marginalisiert und in keinem Fall bedroht sie das herrschende System. Alles, was ernst zu nehmen ist, jeder, der ernst zu nehmen wird, wird kontrolliert und im Zweifel zensiert und unterdrückt. In Europa aber, wir haben ja gar keine andere Wahl. Wir liefern auch noch die Plattformen, wir liefern die Talkshows, die Debatten, all die demokratischen Selbstverständlichkeiten, völlig zu Recht, all die Instrumente, die der Kreml selbst seinen Kritikern keinen einzigen Moment lang gönnt. Und auch die Ukraine-Krise zeigt es, im Umgang mit dem neuen Russland, so sehr es unseren Gefühlen und romantischen Vorstellungen vielleicht von der russischen Seele widerspricht, im Umgang mit diesem neuen Russland haben wir es mit einem Konflikt unterschiedlicher Vorstellungen von Gesellschaft und von Weltordnung zu tun, mit einer enormen und großen weltpolitischen Machtprobe. Putin arbeitet auf eine sogenannte multipolare Weltordnung hin. Sie ist postwestlich und in ihr haben legitime Herrscher ihren angestammten und auf Dauer gesicherten Platz, auch wenn es Diktatoren sind, die in Wahrheit nicht legitimiert sind. Putin reklamiert immer das mangelnde Vertrauen, dass wir Russland und diesem Russland kein Vertrauen mehr entgegenbringen. Der Vertrauensverlust aber, der ist auf beiden Seiten enorm. Im Kanzleramt war man im Zug der Ukraine-Krise sehr beunruhigt und sehr verunsichert, weil Putin in den Telefonaten mit der Kanzlerin das eine sagte, aber dann immer das andere tat und Unberechenbarkeit zu seinem Arbeitsprinzip geworden ist. Ähnliche Erfahrungen haben die Außenpolitiker und die Sicherheitspolitiker in den Vereinigten Staaten unter Obama gemacht, die eine Weile lang willens waren, eine neue Kooperation einzugehen und irgendwann so entnervt waren, dass mir einer von ihnen mal sagte, Mensch, diese Russen machen uns auch noch dafür verantwortlich, wenn wir morgens aufstehen und uns einen Kaffee kaufen. Und man wollte mit Obama dann nichts mehr zu tun, mit Putin dann nichts mehr zu tun haben, was sicherlich ein Fehler war. Gut möglich, dass 2016 Putins Jahr gewesen ist. Er hat die Schlacht gewonnen, eine Schlacht gewonnen, aber er hat nicht den Krieg gewonnen. Er hat Deutschland, so denke ich, als strategischen Partner erst einmal verloren. Und wir müssen uns einrichten auf ein Leben in einer Konfrontationsrealität, was unsere Beziehungen zu Russland betrifft. Es geht hier nicht mehr oder auf absehbare Zeit, so weh es mir tut, es geht hier nicht mehr um ein Miteinander, sondern es geht um einen einigermaßen stabilen Zustand des Gegeneinanders. Das bedeutet für uns, nur ein paar Stichworte, wir müssen Gefahren, auch Gefahren großer militärischer Eskalation einhegen. Wir brauchen einen realistischen Blick, keine Sentimentalitäten. Wir müssen den Dialog immer wieder wagen und fordern, jeden Tag neu, wo immer es geht. Ob das Kontakte auf politischer Ebene sind, gerade war Merkel wieder in Russland und hat sich mit Putin getroffen. Keine Ergebnisse in der Sache. Aber wie sie sagte, wenn man miteinander spricht, jeder lernt immer noch mal was Neues. Kontakte auf militärischer Ebene, soweit es irgend geht, Städtepartnerschaften, Jugend und Jugendaustausch, Wissenschaftleraustausch. Da können Städte wie Dortmund können sicher eine Menge tun. Und vielleicht gibt es auch irgendwann eine Chance einmal für Visaerleichterungen, wenn Menschen zu Besuch kommen wollen. Aber es bleibt eine Konfrontationsrealität. Und als ob das nicht schon schlimm genug sei, merken wir, dass es noch schlimmer kommen kann, nämlich auf der anderen Seite des Atlantiks. Wir haben einen historischen Wahlsieg erlebt. Den Wahlsieg eines, ich tue mich fast ein bisschen schwer zu definieren, was dieser Donald Trump denn da eigentlich ist. Ein Narzisst, ein Egoman, ein hemmungsloser Lügner, der Politik als Familienbusiness betreibt, Instinktentscheidungen fällt und mit seiner manchmal ja fast entwaffnend offenen Unberechenbarkeit demokratische Institutionen und deren Integrität nachhaltig untergräbt. Für mich ist Donald Trump eine vorteilsorientierte Prinzipienlosigkeit gepaart mit verantwortungslos, unbekümmert, wenig Wissen von der Welt. Unberechenbar, wie übrigens Wladimir Putin auch. Und wir müssen ihn bitter ernst nehmen, denn er mag vieles sein, aber ein Clown ist er nicht. Wenn man heute über Donald Trump spricht, kommen viele mit der Frage, es kann doch gar nicht sein. Dieser Präsident, das kann er doch gar nicht durchhalten im Amt. Wann wird es ein Impeachment geben, ein Amtsenthebungsverfahren? Vielleicht hat er irgendwann selber keine Lust mehr, weil er ja merkt, um ihr Regieren ist doch viel schwerer, als er sich vorgestellt hat, wie er es ja selber gesagt hat, dass es doch gar nicht so einfach ist. Vielleicht schmeißt er einfach und geht zurück auf seinen Golfplatz. Ich wäre da nicht so optimistisch. Ich glaube, dass er ein sehr machtbewusster Mensch ist, der im Übrigen vom ersten Tag seiner Amtszeit an, ganz anders als andere Präsidenten, wieder zurückgegangen ist in den Wahlkampfmodus. Er hat am ersten Tag seiner Amtszeit seine nächste Wahlkampagne eröffnet und die betreibt er. Ich wäre da auch nicht so optimistisch, was einen frühen Rückzug dieses Präsidenten betrifft, noch aus einem anderen Grund. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass insgesamt nur 80.000 Stimmen zu seinem Wahlsieg gereicht haben, in diesem ganzen großen Land. 80.000 Stimmen in einigen entscheidenden Wahlkreisen in insgesamt nur 3 sogenannten Battleground States, also der immer am härtesten umkämpften Bundesstaaten. In einem dieser Bundesstaaten hat sich herausgestellt, dass in den letzten Tagen vor der Wahl fast ein Viertel der sogenannten gelikten Pro-Trump-Twitter Fake oder sogenannte Junk-News gewesen sind. Gerüchte, Halbwahrheiten, alles Mögliche. Hillary Clinton, was sie für schlimme Sachen macht und, und. Gerüchte, Fake-News, offenbar auch über Computerprogramme in die Welt gesetzt und verbreitet. 80.000 Stimmen haben gereicht. An dieser Stelle, so ich sie noch nicht allzu sehr langweile, ist Selbstkritik und auch Medienkritik angebracht, und zwar massiv. Medien haben, was den Wahlkampf von Donald Trump betrifft, Fehler gemacht, große Fehler gemacht. Nicht nur, weil das sogenannte Flyover Country, also dass all diese große Landmasse mit ihren oft so wunderbaren Menschen zwischen Ostküste und Westküste, weil es für viele so unbekannt und kalt ist wie die Antarktis, sondern auch, weil Medien sehr bewusst populistischen Instinkten Plattform gegeben haben, und zwar Plattform für den schnellen Dollar. Als Trump, einer der zahlreichen Bewerber, ich glaube es waren insgesamt 16, unter den Republikanern wurde, bediente keiner so perfekt den Mechanismus der Medien, amerikanischen Medien, wie Donald Trump, vor allen Dingen die Mechanismen des Fernsehens. Er wartete ja gar nicht darauf, zu einem Interview gebeten zu werden oder befragt zu werden. Nein, nein. Er griff zum Telefon und rief selber an bei den Morningshows und pushte sich, in die beste Sendezeit. Als bekanntes Fernsehgesicht, er war ja, wie Sie wissen, irgendwie Master einer, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt irgendwie nennen soll, einer Art Reality-Soap, der Lehrling übersetzt. Als bekanntes Fernsehgesicht sorgte er natürlich für hohe Einschaltquoten. Beim konservativen Sender Fox sowieso. Und so setzte sich ein Mechanismus in Gang, eine Art Eskalationsspirale, die ihn immer schneller, immer bekannter macht. Und je unverschämter und je dreister er schwindelte, desto besser funktionierte es. Donald Trump ist deswegen auch das Ergebnis einer medialen Entwicklung, vor der wir uns hier irgendwie sehr hüten sollen. Einer medialen Entwicklung, in der Politik als Witz und als Farce betrachtet wird, als Kirmesgeschrei, auf der sich die Marktschreier irgendwie überschreien müssen, um überhaupt noch gehört zu werden. Und Lüge zum Geschäftsprinzip wird. Wie sagte es einer der Manager des amerikanischen Fernsehsenders, des großen Fernsehsenders CBS? Ja, Trump ist nicht gut für Amerika, aber Trump ist gut für CBS. Dieser Trump behauptete, dass Barack Obama nicht in den USA geboren sei, dass Barack Obama Gründer des sogenannten Islamischen Staates sei. Einen Gegenkandidaten schmähte er mit dem Vorwurf, dass dessen Vater irgendwie in den Mord an John F. Kennedy verwickelt gewesen sei. Es waren übrigens solche Ausfälle, die einen Bayern namens, Sie erinnern ihn, Karl Theodor zu Gutenberg, klug anmerken ließen: Was war das noch für eine Zeit, als man wegen Abschreibens noch sauber aus dem Amt gejagt wurde? Wir machen uns Gedanken über Trump und die Rolle der Vereinigten Staaten in der Welt. Und wenn Sie mich fragen, ist das jetzt mehr amerikanische Führungsqualität, wie immer man sie beurteilen mag, oder zieht sich Amerika zurück aus der Welt? Ich kann Ihnen diese Frage nicht eindeutig beantworten, weil Trump auch in diesem wichtigen Feld alles zugleich verspricht. Er verspricht mehr und weniger Führungsmacht zugleich. Er lernt auf der einen Seite schnell, was Russland betrifft, was die NATO betrifft, dann wiederum aber auch nicht. Droht mit einer militärischen Konfrontation mit Nordkorea. Beunruhigend aber sollte schon sein, und es hat enorme Konsequenzen für uns in Europa und auch in Deutschland, dass America, also Trump first, im Zweifel wichtiger ist als die internationale Ordnung, die 1945 maßgeblich von den USA gestaltet und ausgearbeitet worden ist. Damals hieß der amerikanische Präsident Harry Truman. Harry Truman wurde bekannt durch einen Satz, den man eigentlich auf jedes Land und auf jede auch erfolgreiche Stadt im Ruhrgebiet anwenden kann. Wenn du in Washington oder Dortmund einen Freund brauchst, dann kauf dir einen Hund. Damit wurde Truman bekannt. Er hat aber auch einen anderen wichtigen Satz gesagt 1945. Die Verantwortung der großen Staaten ist es, der Welt zu dienen und nicht sie zu beherrschen. Diese Grundfeste wird durch Donald Trump nachhaltig in Frage gestellt. Darüber hinaus führen die Vereinigten Staaten in interessanten Wellenbewegungen ungefähr alle 20 Jahre eine Debatte darüber, ob sie jetzt aktiver in der Weltpolitik mitmischen sollen, aktiver die Weltpolitik gestalten sollen oder ob sie das nicht tun sollen, ob sie sich auf sich selbst zurückziehen sollen. Diese Debatte, dass sich Amerika aus den Konflikten dieser Welt zurückzieht, die hat unter Obama schon begonnen. Als Konsequenz der schrecklichen Politik von George W. Bush, dem Irakkrieg, diesem massiven Engagement in Afghanistan und so weiter und so weiter. Also die Rekalibrierung der amerikanischen Außenpolitik begann schon unter Obama. Eine Neuausrichtung auch Richtung Pazifik, Richtung China. Weil die Konkurrenz um den Führungsstatus in der Welt, so sehen es die Strategen in Washington, übrigens auch die Militärstrategen, die werden irgendwann zwischen China und den USA ausgetragen werden. Europa kommt damit Stück für Stück ins Hintertreffen. Wir sehen ja auch eine Art Rückzug aus dem Nahen Osten. in das blutige Vakuum in Syrien, ist dann allerdings nicht Europa mit Friedensplänen, sondern sie sind Putins Kampfjets vorgestoßen. Wir scheinen also irgendwie in diesem Europa eingequetscht zwischen Putin und Trump, und dann gibt es da auch noch Erdogan in der Türkei. Wir sind bedroht durch die Erosion von innen und alles scheint schrecklich, und doch. Ich glaube, Demokratien sind widerstandsfähig und sie sind zäh. Wenn wir an ein Reparaturwerk gehen, an ein großes Reparaturwerk, und ich glaube, dass es lange dauern wird. Und doch, nichts ist zwangsläufig, und ich glaube schon, dass wir Gegenwart und Zukunft gestalten können. Und dazu einige Punkte auch vielleicht für die Debatte an den Tischen. Meine erste Bitte wäre eine Bitte um Nüchternheit und Vernunft. Sich klar zu werden, um was es wirklich geht, um die Zukunft unserer Kinder nämlich. Ein zweiter Gedanke betrifft Deutschland. Deutschland steckt in einem Dilemma. Das kann Deutschland aufgrund seiner geografischen Lage einerseits und aufgrund seiner enormen ökonomischen Macht andererseits kaum auflösen. Deutschlands Stärke wird von anderen in der Europäischen Union oft eher als Risiko, denn als Chance oder als Vorteil wahrgenommen. Deutschland, wir wissen es ja, wurde ein Erfolgsmodell auch, weil Deutschland von Währungsunion und der EU auch ökonomisch und finanziell massiv profitierte. Meine Frage also, vielleicht ist es an der Zeit, dass dieses Deutschland beginnt zurückzuzahlen, im besten Sinne zurückzuzahlen. Vielleicht ist es an der Zeit, jetzt Geld auszugeben, in unserem eigenen Land, große Programme, auf die wir ohnehin warten, Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung, Forschung, Sicherheit auch. Programme, Investitionen jenseits der schwarzen Null, die zu unserer eigenen Entwicklung, zu unserem eigenen Wettbewerbsvorteil letztlich beitragen, aber auch ein Stückchen sagen, Payback-Time sind, im besten Sinne. Ein dritter Punkt, Russland und die USA zeigen, die Entwicklung dort zeigt, dass Deutschlands außenpolitische Verantwortung größer wird. Ob wir das nun wollen oder nicht. Das Mittelmeer liegt da, wo es liegt. Die Flüchtlingsrouten sind da, wo sie sind. Italiens Südküsten sind zu erreichen. Der Islamische Staat, der sogenannte, trifft uns alle. Diese Verantwortung wird größer, nicht kleiner. Zum Personal, zum politischen Personal. Politiker dürfen nicht schwarz malen, sie dürfen die Welt aber auch nicht schönreden. Ich glaube, das gilt für viele Menschen in der Erfahrung mit der Flüchtlingskrise. Es gilt übrigens auch für die politische Überkorrektheit vieler Medien in der Flüchtlingskrise. Für dieses Thema und die Härten und Probleme, die uns erwarten werden, wenn es um das Thema Integration dieser Flüchtlinge geht. Ich glaube aber und ich hoffe, dass man uns Tatsachen zumuten kann. Man muss sie nicht wegreden. Ich wünsche mir mehr Mut zur sinnstiftenden Idee. Altkanzler Helmut Schmidt sagte mal, wer eine Vision hat, der sollte zum Augenarzt gehen. Das ist irgendwie richtig, aber ich denke, es ist auch irgendwie falsch. Zwar können wir uns Politiker nicht backen, aber doch wünsche ich mir so eine kluge Leidenschaft irgendwie eines Willy Brandts, mehr Demokratie wagen. Wir können stolz sein auf unser Land, hat er Anfang der 70er Jahre gesagt, gekoppelt mit so einem detailbesessenen Pragmatismus wie einer Angela Merkel, die die Dinge offenbar ja doch wirklich vom Ende her denkt. Wir können uns Politiker nicht backen und auch nicht die großen sinnstiftenden Ideen vielleicht herbeischreiben oder herbeireden, aber was wir können, ist in jedem Fall dem falschen Populismus, den einfachen, scheinbar volksnahen Antworten widerstehen, denn es gibt sie nicht. Das gilt auch für uns, für die Medien. Wir müssen die Menschen ernst nehmen, so wie wir umgekehrt auch verlangen dürfen, dass sie uns ernst nehmen in unseren Bemühungen, ernst nehmen in unseren Fehlern und ernst nehmen in den Bemühungen, unsere Fehler aus unseren Fehlern zu lernen. Denn die Bedrohung unserer Glaubwürdigkeit, der Glaubwürdigkeit der Medien, kommt ja grob gesagt aus zwei Richtungen, von denen, für die wir ohnehin Lügenpresse sind. Das ist übrigens ein Wort, das es in zwei deutschen Diktaturen schon zu trauriger Berühmtheit gebracht hat. Eine ist noch gar nicht so lange her. Für die anderen sind wir Pinocchio-Presse oder mittlerweile werden wir auch gerne als Kriecher-Presse bezeichnet. Viele derjenigen, die uns ohnehin nur das Schlimmste unterstellen, für Argumente nicht mehr zugänglich sind, ich glaube, die haben wir dauerhaft verloren. Aber dann gibt es all die, die haben Zweifel. Die wollen wissen, wie wir arbeiten. Die wollen wissen, ob wir die Mächtigen wirklich kontrollieren, anstatt mit ihnen zu paktieren. Und die fragen sich, ob die Maßstäbe, die wir an alle anderen anlegen, ob wir diese Maßstäbe auch an uns selbst anlegen. Die sich fragen, warum wir unsere Fehler nicht freiwillig und transparent korrigieren, obwohl der Pressekodex dies doch eigentlich vorschreibt. Man kann also sagen, ein Teil der Kritik an Medien, an uns, ist unverschämt, der andere Teil aber ist überfällig. Und es ist eine wichtige Lehre für uns, denn unser eigener Anspruch an Fairness, fair behandelt zu werden, diesen Anspruch müssen wir uns immer wieder neu erarbeiten. Dabei gibt es einen wunderbaren Rohstoff, das Material nämlich, mit dem wir als Medien, als Journalisten arbeiten. Dieses Material sind Tatsachen. Es ist Zutreffendes, Überprüfbares, Kritisierbares, sorgfältig recherchiert und abgesandt unter dem hoffentlich glaubwürdigen Namen unserer großen Medienmarken. Tatsachen, die sind Basis für unsere politischen und gesellschaftlichen Diskussionen, den Streit im besten aufklärerischen Sinn. So machen wir Medien uns um Meinungsfreiheit und damit letztlich um Demokratie verdient. Und nur da, nur in diesem Bereich, denke ich, dürfen Medien parteiisch sein, müssen sie sogar. Wir dienen nicht Diktatoren, wir dienen nicht Lügnern und wir dienen auch nicht Informationskriegern mit ihren verführerischen Fake News. Und wer glaubt, meine Damen und Herren, dass all das eine Selbstverständlichkeit sei, der möge den jüngsten Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen nachlesen. Wir sind nicht die Einzigen, aber wir haben es nun mal zusammengefasst. Journalisten und unabhängige Medien stehen weltweit unter zunehmendem Druck und in allen Weltregionen ist im vergangenen Jahr ein zum Teil dramatischer Rückgang ihrer Freiräume zu beobachten gewesen. Das betrifft im Übrigen auch demokratische Gesellschaften, übrigens auch Deutschland. Die Zahl der Angriffe, Drohungen und Beleidigungen gegen Journalisten in Redaktionen ist in Deutschland im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen. All das ist manchmal harte Arbeit für Leser, aber auch für Zuschauer und Nutzer. Denn wenn Wahrheiten zu schlicht werden, ist es meist nur ein kurzer Weg zu Fake News. Medien sind nicht dazu da, so verführerisch die Klickzahlen sein mögen. Medien sind nicht dazu da, die Spirale der Hysterie immer schneller drehen zu lassen, so dass uns irgendwann allen schwindelt. Medien sollen helfen bei der Bildung von Urteilsvermögen. Das Urteil aber abnehmen können wir nicht und wir wollen es nicht. Daher, kurz und knapp, wir lassen uns nicht ein auf Putins Informationskrieg und seine Fake News. Wir gehen vorsichtig um mit seinen Methoden der hybriden Kriegsführung. Wir stehen übrigens auch nicht im Krieg mit Trump. So leicht sind wir nicht zu kriegen. Wir machen unsere Arbeit. Wir bekämpfen falsche Geschichten mit wahren Geschichten. Das bedeutet etwa, für die Trump-Beauftragte der New York Times, unsere wunderbare Kollegin Maggie Haberman, verheiratet zwei kleine Kinder, sie jeden Morgen um 6 Uhr aufsteht mit Trumps erstem Twitter und dass sie um 23 Uhr ihre letzte Geschichte noch lange nicht geschrieben hat und am anderen Morgen geht es um 6 Uhr weiter und sie kann sich keinen Fehler erlauben, denn sie steht unter der Beobachtung der ganzen Welt. Das bedeutet etwa für die Faktenüberprüfer der Kollegen des amerikanischen Magazins New Yorker. Faktenüberprüfer, Fact-Checker ist übrigens ein Beruf. Wenn Sie eine Geschichte docken müssen, wie wir das nennen, Fact-Checker gibt es übrigens auch beim Stern und auch beim Spiegel, einige wenige Redaktionen leisten sich diese wichtige Kontrollinstanz noch. Wenn die Fact-Checker des New Yorkers ein Stück lesen, über ein irakisches SWAT-Team, das gerade in Mosul unterwegs ist, dann haben sie eine Liste mit 42 Namen und den jeweiligen Zitaten, die unsere Kollegen recherchiert und aufgeschrieben haben. Hinter jedem dieser Namen steht eine Handynummer. 42 Namen werden kontaktiert und gefragt. Und oft bekamen sie in den letzten Wochen die Antworten: Hallo, hallo, sorry, wir kämpfen gerade, wir sind gerade in einem Schusswechsel, können Sie später nochmal anrufen und das Zitat überprüfen. Ja, und so steht jeder an seinem Platz. Sie hier in Dortmund, die Fact-Checker des New Yorker mit ihren Handynummern, gewisserweise auch ich, jeder an seinem Platz. So stelle ich mir das vor. Und deswegen müssen wir gar nicht ängstlich sein. Dankeschön.